Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Mahlzeit am Freitag. Die Themen dieser Woche waren Kindergarten und Corona, Klimaschutz in den Gemeinden, wohin mit dem Bauaushub und die Finanzlage im Land.
Die Neues bei Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Heute Mittag Radio Vorarlberg, die Wochenzusammenfassung von Neues bei Neustädter. Um Klimaschutz ging es bei uns am Dienstag. Der Klimaschutz ist ja wegen Corona komplett in den Hintergrund getreten in der öffentlichen Wahrnehmung, aber das Thema ist nicht weniger dringend geworden. Klimakonkret ist der Titel eines neuen Projektes, das sich direkt an die Gemeinden richtet. 4 Bereiche gibt es: Bauen, Wohnen, Wasser, Grünland und Verkehr. Und insgesamt wurden 46 Maßnahmen für die Gemeinden vorgeschlagen. Mein Gast am Dienstag war Simon Czarny, der ist Meteorologe und hat zusammen mit anderen Kollegen dieses Konzept ausgearbeitet.
Ja, ich denke mal, es ist jetzt nicht so, dass jetzt jede Gemeinde alle 46 Maßnahmen, die da draufstehen, umsetzen sollen, sondern es geht darum, bei jedem Projekt, bei jedem Bauprojekt und für jede Gemeinde der richtige Mix aus Maßnahmen zusammenzusuchen. Und das dann auch so umzugestalten, dass es mal eben klimafit ist für die Zukunft. Bei der Corona-Krise haben wir jetzt ganz stark gespürt, unser Leben hat sich total geändert im letzten Jahr. Und das ist uns aber aufgezwungen worden. Und ich tritt auch dafür, dass uns das nicht passiert bei der Klimakrise, sondern dass wir uns dort vorbereiten und durch eben Anpassungen, die wir in Gemeinden machen, denn nicht auf einmal mit Sachen konfrontiert sind, die uns gerne nicht passen.
Sagt der Meteorologe Simon Czarny, einer der Initiatoren von Klimakonkret. Zum Teil geht es wirklich um ganz einfache Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich Grünland. Wir müssen den Baum wiederentdecken, heißt es da. Den haben wir nämlich in den letzten 50 Jahren vergessen, sagt der Landschaftsarchitekt Daniel Zimmermann.
Wir verlieren jede Möglichkeit, uns entsprechend anzupassen als Menschen. Wir sind Hitze- und Stressmomenten ausgesetzt, weil wir keine Möglichkeit des Abpufferns haben. Und wenn der Baum geschont ist, dann ist das ein ganz natürlicher Effekt, der dann im Herbst das Laub wieder verliert. Und im Winter, wenn wir die Sonne wieder suchen oder in der Übergangszeit von November oder März, April, dann sind die Blätter nicht da, da kann die Sonne dann kommen. Aber dann, wenn wir den Schirm brauchen, den Sonnenschirm, dann müssen da gesunde Bäume stehen, weil sonst haben wir den Effekt nicht.
2003 war die größte Naturkatastrophe in Europa. Es hat über 70.000 Hitzetote gegeben. Und es gibt da jetzt in den Jahren, die relativ heiß sind, mehr Hitzetote wie Verkehrstote in ganz Österreich. Nur sieht man die nicht. Also da sind wirklich diese gravierenden Auswirkungen der Klimakrise schon sichtbar und spürbar. Also wir brauchen nicht irgendwelche technischen Lösungen irgendwann in Zukunft, sondern die sollte man eigentlich schon haben. Das hätte eigentlich halt schon greifen müssen. Und darum ist die Anpassung so wichtig.
Also die Zeit läuft uns davon. Aber wir brauchen ein Umdenken. Bleiben wir beim Beispiel Baum. Wenn wir in den Gemeinden wieder mehr Bäume pflanzen, dann sind Konflikte vorprogrammiert, das ist ganz klar. Nicht zuletzt mit dem Verkehr. Aber das kann man lösen, sagt dazu der Verkehrsplaner aus Feldkirch, Gerhard Engstler.
Man muss halt hier einfach auch Rücksicht nehmen miteinander, dass es Bereiche gibt, die sogenannte Mischverkehrsflächen sind, wo halt sehr viel los ist, wo mehrere Verkehrsarten miteinander unterwegs sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sicherlich auch Straßen, die ganz in Richtung Verkehrsanlagen gehen, wo also der Autoverkehr seinen Vorrang hat. Aber in den Zentren, wo die Leute sind, da brauchen wir sicherlich mehr solche Mischverkehrsflächen, nennen Sie einmal, wo alle miteinander agieren können und wo die Leute aufeinander Rücksicht nehmen.
Ich glaube, es geht natürlich ganz stark darum, wie gestalten wir diese Mobilität. Und da ist dann immer wieder die große Frage, und da geht es immer dann um die größeren Zusammenhänge, wie klappt es mit der Raumplanung? Muss ich überhaupt dies oder jenes nutzen an Verkehrsmitteln oder kann ich eben zu Fuß gehen oder mit dem Radfahrer? Da ist es natürlich schon so, dass es darum geht, es soll eben gezeigt werden, dass wir anders leben könnten, als wir das, wie wir zurzeit machen. Und das soll eben diese Vision darstellen. Und es geht ja dann darum, dass da die Ideen drin sind. Und ich glaube, da sind so viele Ideen dabei, dass so viele Leute sagen, boah, das wäre eigentlich lässig. So könnte man so gut vorstellen, dass ich leben könnte.
Sagt der Meteorologe Simon Czarny. Und was sagt das Volk? Ich würde das jetzt mal so umschreiben. Kritischer Zuspruch für die Ideen von Klimakonkret.
Wir haben immer mehr Leute im Land. 1967 hatten wir ca. 340.000 oder 330.000 Einwohner in Vorarlberg. Jetzt sind wir nahe an die 400.000. Und hier müssen wir ganz andere Maßstäbe anlegen, dass irgendwann einmal ist ein blöder Ausdruck, ich weiß es schon, das Boot ist voll, dass man sagt, so kann es in der Art nicht weitergehen.
Bei einem Auto wird der CO2-Ausstoß berechnet und dadurch gibt es die entsprechenden Kosten. Ja? Bei einem Hausbau nicht.
Die Elektrofahrräder, was da bei mir vorbeisausen, vom Elbeljaber und was die wo überher, oder? Die gehören abgeschafft. Wenn ein Mensch nicht mehr imstand ist, ohne E-Bike, also zum Auskommen, dann soll er das Fahrrad anstellen und zu uns kommen.
Ich glaube, die Gedanken, die man jetzt hat, dass man einfach, wir blieben gleich und jetzt tun wir einfach den Motor ausduschen im Auto und machen lauter Elektromotoren nicht. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Das, erstens braucht es dann extrem viel Strom, den wir eigentlich für was anderes brauchen. Und wiederum einen riesen Ressourcenverbrauch, um die ganze Elektroauto zu bauen. Man probiert mit den üblichen Mitteln auf eine unübliche Krise zu reagieren. Und das, glaube ich, das hat sich einfach überlebt. Das ist jetzt nur mehr adäquat. Jetzt geht es wirklich darum, neue Gedanken zu fassen.
Radio Vorarlberg, Neues bei Neustädter am Freitag.
Die Wochenzusammenfassung.
Am Mittwoch die Frage für unsere Sendung, wohin mit dem Bauaushub? Der Hintergrund, kurz erklärt, seit Jahren gibt es einen Bauboom in Vorarlberg. Das bedeutet, dass immer mehr Aushub zu deponieren ist, denn dieses Material ist Abfall. Die verfügbaren Deponiemengen halten da nicht mit. Die Folge, ganz klar, die Preise steigen, zum Teil extrem. Gleich am Beginn der Sendung meldete sich Werner Brunold. Er ist Bauunternehmer in Dornbirn.
Das, was da bei uns im Land aufgeführt wird, was Deponien anbelangt, das grenzt ja schon an Unverschämtheit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Aushubpreise, die Deponiepreise, mittlerweile, es ist nicht das Doppelte, es ist mittlerweile das Vierfache, was man zahlen muss. Wenn ich sagen muss, ich fahre Aushubmaterial auf die Deponie um 47,70 Euro die Tonne. Wenn ich mir das hochrechne bei dieser Wohnanlage mit 8 Einheiten, dann trifft es pro Wohnung unterm Strich 20.000 Euro mehr Kosten für den Käufer. Das kann es doch nicht sein.
Sagt der Bauunternehmer aus Dornbirn, Werner Brunold. Gast bei mir im Studio war Guntram Alge. Er ist Entsorgungsexperte und er hat für das Land zum Thema eine Studie erstellt. Die Analyse von Guntram Alge?
In den letzten 10 bis 13 Jahren sind rein die Anfallsmengen an Bodenaushubmaterialien in Vorarlberg um über 30% gestiegen. Das muss eine Infrastruktur zuerst einmal verkraften. Der zweite Punkt, die Qualitäten werden schlechter. Das ist das, was der Herr Brunold vorher angesprochen hat auch. Ja. Also man baut in Rietgebiete, auch in Rietgebieten mit schlechten Bodenverhältnissen, werden Keller, und zwar Vollunterkellerung gemacht, gerade bei Wohnanlagen, wo eben Parkplätze unterirdisch errichtet werden, um eben Boden zu sparen an der Oberfläche. Ja. Das heißt, die Qualitäten werden schlechter, die Qualitäten werden dann teurer zu entsorgen. Und der dritte Punkt, der ganz wesentliche meines Erachtens auch noch, es ist einfach aufgrund der geografischen Situation, insbesondere im Rheintal, die Genehmigung neuer Deponien, Ablagerung einfach schwierig. Ja, die Nutzungskonflikte sind da, wir haben wenig Platz und Bodenaushubdeponien oder auch Abbruchdeponien, die verursachen einfach viel lokalen Verkehr. Ja, und das will man nirgends.
Sagt Guntram Alge. Wie er gesagt hat, dauert das Ganze nun schon seit einigen Jahren. Es stellt sich also die Frage, ob die Behörde hier vielleicht etwas verschlafen haben könnte. Nein, sagt dazu Landesrat Rauch.
Ja, der Punkt ist ja, dass Deponieraum schon noch vorhanden wäre, der aber knapp gehalten wird von den Betreibern, weil sie natürlich merken, die Preise steigen jedes Jahr und je länger man den Deponieraum freihält, desto mehr kann man dann verdienen. Und es ist auch so, dass im abgelaufenen Jahr etwa 700.000 Kubikmeter Volumen genehmigt worden sind, zusätzliches Volumen genehmigt worden sind. Also da würde ich jetzt nicht von einem Behördenversagen reden, weil es schon auch darum geht, jetzt eine Entwicklung in den Griff zu bekommen, die schlicht und einfach aus dem Ruder gelaufen ist, weil ein paar wenige am Markt glauben, die Preise beliebig nach oben treiben zu können.
Sagt Johannes Rauch, er ist für Abfallwirtschaft der zuständige Landesrat. Dazu muss man vielleicht erklärend noch anfügen, genehmigt ist der Deponieraum schon, aber er ist nicht verfügbar, nicht gleich verfügbar. Das erklärte uns Entsorgungsexperte Guntram Alge, warum hier die Zwickmühle sich auftut.
Das eine ist, dass die ganz großen Mengen und die ganz großen Genehmigungen meist einhergehen mit einem Felsabbau oder einer Kiesentnahme. Das heißt, es wird im Zuge der Genehmigung für den Felsabbau oder den Kiesentnahme bereits die Deponie mitgenehmigt. Ist aber so, dass zuerst einmal abgebaut wird oder werden muss und erst dann verfüllt werden kann. Das heißt, mit einer zeitlichen Verzögerung werden diese Genehmigungen der Verfüllkapazitäten auch zukünftig bis weit über 2040 verfügbar sein. Das ist das eine. Das zweite, warum wenig verfügbar oder wenig wirksam ist oder weniger ist, sind die Transportobergrenzen. Viele Gemeinden haben den Deponiebetreibern Obergrenzen, jährliche Transportobergrenzen im Zuge der Genehmigung oder im Zuge von privatrechtlichen Vereinbarungen überbunden. Zum Beispiel, ich habe zwar eine Deponiekapazität von 100.000 Kubikmetern, die ich auch verfüllen kann und die tatsächlich genehmigt ist, ich darf aber nur, sage jetzt 15.000, 20.000 überhaupt nur füllen, weil dann ist meine Transportobergrenze durch dieses Wohngebiet oder auf dieser Straße erfüllt und ich muss dann aufhören.
Sagt Entsorgungsexperte Guntram Alge. An der Diskussion beteiligte sich unter anderem auch Franz Kaiser. Er ist der Geschäftsführer der Baudeponie in Lorünz. Und es ist ja die Frage aufgetaucht, ob wirklich hier ein paar wenige Deponiebetreiber sich die Preise ausmachen untereinander. Hier das Statement von Herrn Kaiser.
Eben, wir betreiben ja eine der größten Deponien im Land. Jedoch können wir eben von den genehmigten Volumina jedes Jahr nur einen gewissen Prozentsatz verfüllen, weil eben wir einen laufenden Steinbruchbetrieb haben und vorher dort das Material abgebaut werden muss. Und dann ist es auch so, dass man natürlich nicht so schnell verfüllen kann. Es ist witterungsabhängig.
Herr Kaiser, gibt es Absprachen zwischen Deponiebetreibern?
Nein, überhaupt nicht.
Also jeder macht seine eigenen Preise?
Also jeder macht seine eigenen Preise eben. Und ich war da ein bisschen erstaunt eben, ich glaube, es ist mittlerweile keinem bewusst, welche Kosten eben entstehen, um eine Deponie überhaupt betreiben zu können. Das hat sich in den letzten Jahren verdreifacht.
Sagt Franz Kaiser, Geschäftsführer der Baudeponie in Lorünz. Landesrat Rauch bleibt aber dabei, der Markt funktioniert nicht, die Preise sind zu hoch, wir müssen eingreifen.
In Vorarlberg hat man sich dazu entschieden, die Dinge zuerst dem freien Markt zu überlassen, also Angebot und Nachfrage, aber das geht sich nicht mehr aus, weil inzwischen für Bauer, zum Beispiel für ein Familienhaus, wirklich astronomische Summen bezahlt werden müssen. Jetzt ist mein Zugang zu versuchen, über öffentlich-rechtliche Modelle, also sogenannte PPP-Modelle, Volumen zu schaffen. Das heißt, um es an einem Beispiel festzumachen, eine Gemeinde entscheidet sich gemeinsam mit einem privaten Anbieter, Bauaushubvolumen zur Verfügung zu stellen, aber zu einem festgesetzten Preis, also zu einem Preis, der auch bezahlbar ist und wo auch so die Dinge so geregelt sind, dass die Anlieferung geklärt ist, also damit nicht Bauaushub quer durchs ganze Land gekarrt wird, weil es nur Verkehr verursacht.
Ganz wesentlich ist meines Erachtens, dass man, wenn man hier wirklich in die Zukunft schaut, dass man interdisziplinär denken muss. Man muss also die Verkehrsplanung, die Verkehrspolitik ins Boot holen, die Raumplanung ins Boot holen, den Naturschutz ins Boot holen. Also wenn man wirklich hier sagt, ich will 20 Jahre vorausdenken, ich will meine Infrastruktur so aufstellen, dass ich auch zukünftig, wie der Herr Landesrat Rauch auch sagt, der Herr Dietler sagen, zu vernünftigen Kosten, ja, eine Entsorgung gewährleisten, wirklich eine Entsorgungssicherheit, ja, gewährleisten zu vernünftigen Kosten, da muss ich etwas breiter denken müssen. Das wird so sein. Ich würde so sagen, dass man hoffentlich Ende Jahr eine Strategie hat. Ja? So die Genehmigung solcher Projekte erfordert erfahrungsgemäß zumindest mehrere Monate, wenn nicht Jahre.
Freitagmittag Radio Vorarlberg. Gestern ging es um die Frage, wer zahlt wann seine Schulden zurück? Die aktuelle Finanzlage ist das Thema gewesen. Seit einem Jahr haben wir Corona-Unternehmen und private Haushalte kämpfen immer heftiger mit Geldsorgen. Der Staat pumpt Milliarden in die Corona-Hilfe, aber wie lange noch? Droht doch noch der Finanzcrash? Mein Gast gestern war Bankensprecher Werner Böhler und er versuchte, Optimismus zu verbreiten.
Ich bin sicher, dass die Systeme so abgesichert sind. Man ist vorbereitet, man kann sehr viele Vorkehrungen treffen. Alle möglichen Institutionen sind aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten. Also ich schließe das völlig aus, dass es zu einem Finanzkollaps kommt.
Aber irgendwann sind auch die Milliarden des Bundes erschöpft. Das geht doch nicht so weiter wie bisher.
Ja, ich glaube, der wichtige Punkt wird sein, dass man von den noch nicht ausbezahlten Mitteln den restlichen Betrag jetzt sehr zielgerichtet einsetzt. Wir haben jetzt Erfahrung gewonnen. Wir wissen, wo das Geld hinfließen sollte, dass es auch am sinnvollsten angebracht wird. Und ich glaube, das wird jetzt das Ziel sein, die vorhandenen, noch nicht ausgeschöpften Mitteln dort einzusetzen, wo sie am besten auch gebraucht werden.
Sagt Werner Böhler, Bankensprecher bei uns im Land. Eine weniger optimistische Prognose stellte Willibald Katzenschlager. Er ist Banker und Buchautor. In der zweiten Jahreshälfte droht eine Verschärfung der Lage, sagt er.
Alleine wenn wir uns überlegen, dass wahrscheinlich in den allen Staaten, die uns da nahestehen, eine Art Insolvenzwelle auf uns zukommen wird, einfach ausgelöst dadurch, dass die diversen Stützungsmaßnahmen auslaufen und einige Unternehmen wahrscheinlich nicht genug Reserven haben, beziehungsweise die Weiterführungsaussichten so schlecht sind, dass ihnen nichts anderes überbleiben wird, als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freizusetzen. Diese aus meiner Sicht erst auf uns zukommende starke Arbeitslosigkeit wird natürlich zu einschneidenden Veränderungen für die Betroffenen, für den Einzelnen führen.
Sagt der Banker und Buchautor Wilfried Katzenschlager. Regina Nesenson leitet den Kreditschutzverband von 1870 hier bei uns in Vorarlberg. Sie berichtete von einer verzerrten Lage. Die staatlichen Hilfen seien wichtig gewesen, dadurch würden aber auch Unternehmen gestützt, die gar nicht überlebensfähig sind, sagt sie.
Also uns wäre es jetzt wichtig, dass man mit dem Gießkannensystem aufhört und dass man die Unternehmen wieder dazu bringt, in das normale Insolvenzgeschehen wieder einsteigt und sich die Chance gewährt, einen Neustart zu starten, indem man einen Sanierungsplan einbringt oder ein Sanierungsverfahren eröffnet, um die Gläubiger nicht mit einer Nullquote dann zu konfrontieren.
Sagt Regina Nesenson, die Landesleiterin vom Kreditschutzverband. Alle Banken des Landes wollen zusammenarbeiten. Jene Betriebe, die eine Chance haben, wirklich zu überleben, werden auf jeden Fall gehalten, versprach bei uns gestern in der Sendung Werner Böhler, der Bankensprecher. Allerdings wären einige Änderungen nötig.
Ja, ein Thema ist zum Beispiel das sehr oft strapazierte Thema Zuschüsse, die Covid-Prämien, die Covid-Hilfen, die Überbrückungsfinanzierungen. Hier haben wir einfach festgestellt, dass es natürlich aus Liquiditätssicht am Anfang sehr erfreulich ist, wenn diese Kredite vom Staat verbürgt, im Übrigen ja zur Verfügung gestellt werden. Die werden aber üblicherweise mit einer Laufzeit von 5 Jahren gewährt. So, jetzt kommen wir langsam in die Phase, wo die Rückzahlung beginnt und wir stellen fest, dass die 5 Jahre eigentlich viel zu kurz sind. Mhm. Warum? Weil sie zwar kurzfristig Liquidität für die Unternehmen geschaffen haben, andererseits jetzt wieder zu viel Liquidität nehmen, weil die Rückzahlungsraten zu hoch sind aufgrund der geringen Laufzeit. Hier sind wir der Meinung, dass man alle Covid-Hilfen zusammenführen sollte und dass man eine massive Laufzeitverlängerung machen sollte, damit auch dieser Effekt, dass jetzt nicht Liquidität abgezogen wird, wieder geglättet werden kann.
Sagt Werner Böhler, die Corona-Pandemie setzt auch immer stärker vielen privaten Haushalten wirtschaftlich zu. Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit bringen hier ungeahnte Belastungen. Dazu ein wirklich bewegender Anruf, und zwar vom Herrn Werner.
Also ich habe eine 6-köpfige Familie mit 4 Kindern und wir haben einen Einkommensverlust im Monat von 1200 Euro. Ich bin seit Corona in Kurzarbeit und meine Frau ist arbeitslos. Den Lebensmut haben wir Gott sei Dank nicht verloren, weil wir einen sehr starken Familienzusammenhalt haben, aber diese hunderttausende Menschen, die man da fast in den Ruin treibt, manchen geht schlechter wie uns, manchen gleich, manchen ein bisschen besser. Das finde ich ein Wahnsinn und wird in diese Diskussion viel zu wenig mit einbezogen.
Werner, wie kommen Sie über die Runden finanziell mit Ihrer Familie?
Wir haben alle Ersparnisse aufgelöst. Wir haben um teures Geld alle Bausparverträge der Kinder aufgelöst. Wir handeln uns vom Lohnsteuerausgleich zum Urlaubsgeld. Aber es ist jedes Monat Minus, Minus, Minus. Es geht sich nicht aus.
Wie kooperativ ist Ihre Bank?
Die Kredite, die wir laufen haben, sind gestundet worden. Wir haben die Rate auf die Hälfte reduzieren können für 6 Monate. Aber das ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Sagt der Werner über seine finanzielle Lage. Sorgen hat man auch bei der Schuldenberatung. Noch ist die Lage ruhig, das wird sich aber ändern. Das wird nicht so bleiben, sagt Simone Strehle-Hechenberger, die Geschäftsführerin.
Wir sehen, durch die aktuelle Krise gehen wir davon aus, dass es viele Private trifft. Allerdings müssen wir sagen, dass wir im Moment noch keinen Anstieg verzeichnen können in der Beratung, in der Schuldenberatung. Das hängt davon ab, dass die Maßnahmen der Regierung durchaus greifen und es da vermutlich zu einem Rückstau kommt. Bei den Privaten sind es vor allem auch die Kreditstundungen, die jetzt mit 31.01. ausgelaufen sind. Da wurde das Problem nicht gelöst, es wurde aufgeschoben und nun sind diese Summen fällig. Und natürlich könnte das für den einen oder anderen wirklich zur Schwierigkeit werden.
Im Prinzip sind unsere Lösungsansätze in solchen Fällen, dass wir die Stundungen machen, dass wir also die Raten womöglich ganz aussetzen, dass wir die Ratenstundungen auch verlängern, weil es ja keinen Sinn hat, in der jetzigen Phase hier Härte zu zeigen. Das ist ja völlig fehl am Platz und unser Zugang muss sein, was in unserer Macht steht zu tun. Es hat ein gesetzliches Moratorium gegeben, wo die Banken ja verpflichtet worden sind, die Stundungen durchzuführen. Das Moratorium ist abgelaufen. Auch deshalb hat man es beendet, weil man den Eindruck gewonnen hat, dass die Banken das jetzt auf freiwilliger Basis auch weiterführen, ohne dass ein gesetzlicher Zwang dazu besteht.
Legen Sie da die Hand ins Feuer für alle Kollegen?
So wie wir uns verständigt haben, ist jeder derselben Meinung und jeder sagt, das machen wir, das schaffen wir. Es wird vielleicht einzelne Fälle geben, wo es anders ausschaut, sich anders darstellt. Aber im Großen und Ganzen haben wir ein klares Commitment getroffen. Jetzt sind wir gefordert. Wir müssen auch beweisen, dass wir Regionalbanken sind, die sich um unsere Region verpflichtet fühlen, die alles tun, damit in der Region die Menschen spüren, dass sie eine Bank haben, die ihnen hilft. Ganz besonders auch dann, wenn sie braucht.
Also es gibt jetzt von Ihnen hier die Zusage für die Branche, die Stundungen gehen weiter.
Wir haben es ganz klar vereinbart.
Noch Reaktionen und Hinweise jetzt am Ende der Sendung. Jürgen Fink schreibt zum Thema Klima konkret, wenn man beim Thema Energiesparen und Corona etwas unternehmen möchte, wären Nachrüstungen von Lüftungsanlagen eine ausgezeichnete Variante. Aktuell wird enorm viel gelüftet, gleichzeitig heizt man zum Fenster hinaus. Mit einer Lüftungsanlage sind Betriebskosten gerade in Schulen um 40% reduzierbar. Der Georg Künz hat mir ein langes Mail geschrieben. Er schreibt unter anderem, seit über 30 Jahren wissen wir, was zu tun ist, um den vom Menschen gemachten Klimawandel aufzuhalten. Nur wir tun es zu zögerlich oder gar nicht. Wir brauchen Vorbilder und Bewusstseinsbildung, beginnend im Kindergarten. Jeder neue Rufer ist zu begrüßen. Also herzlich willkommen, Klima konkret. Dann erklärt uns der Georg Künz auch noch, dass es mittlerweile 37 Klimabündnis und 48 E5-Gemeinden in Vorarlberg gibt. In diesen Gemeinden wohnen 85% der Landesbevölkerung. Wenn Sie für Klima konkret, für das Projekt sich interessieren, hier noch die E-Mail-Adresse www.klimakonkret.at. Und zum Thema Klima konkret, heute auch seit langem wieder zum ersten Mal ein Anruf der Woche. Der Peter hat sich mit dem Thema befasst und ist dann auf die BH-Beamten zu sprechen gekommen.
Aber wir Kumpare sind auf der BH, wo es ihr Zuständigen und es ist ganz wurscht wo. Es sind Leute, die sagen, sie sind halt grüner als wir Spinat, deutsch gesagt.
Habe ich nicht gekannt. Menschen, die grüner als Spinat. Gibt es offensichtlich wirklich. Dann noch die Buchempfehlung. Willibald Katzenschlager, kommt der Corona-Crash? Katzenschlager, Banker und Buchautor. Editionen erschienen ist, kommt der Corona-Crash von Herrn Katzenschlager im Verlag Edition A. Und damit zum Schluss der Hinweis auf den Montag. Wir gehen pushen. Die Schwarzarbeit ist unser Thema. Wegen Corona boomt sie noch mehr als sonst. Wir stellen die Frage, ist das ein Kavaliersdelikt oder eine Straftat? Mein Gast ist Professor Friedrich Schneider von der Uni Linz. Schneider forscht seit Jahren zum Thema Pfusch. Spannende Sendung, ich freue mich heute schon drauf. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende, bis am Montag.